Man muss auch mal die Extrameile gehen. Ja, wenn du meinst, du schaffst es heute nicht mehr, trink halt noch einen Kaffee. Nee, wir haben nur noch so einen Fertigkaffee. Schmecken tut er nicht, aber der taugt's auch. Eieiei, heute ist so ein Tag, an dem selbst mein Kaffee einen Kaffee benötigt. Hallo, liebe Performance-Optimierer. Ich melde mich zurück mit einem heiß gebrühten Thema Kaffee. Wir alle kennen das schwarze Elixier, ob als Genusstrinker oder um in die Gänge zu kommen. Kaffee und vor allem das darin enthaltene Koffein sind ein steter Begleiter vieler Menschen. Und weil es so salonfähig ist, kursieren auch viele Mythen, mit denen wir heute aufräumen werden. Welche Wirkung Koffein auf unseren Organismus hat, wie du es optimal nutzen kannst und welche Rolle dabei schon wieder das Hormon Cortisol spielt, darüber sprechen wir heute. Koffein ist ein Alkaloid und gehört zu den psychotropen Substanzen mit stimulierender Wirkung. Es beeinflusst also deinen Gemütszustand, kann deine Laune heben und den Kreislauf ankurbeln, indem es deine Nerven anregt. Wir machen ja häufig so selbstironische Aussagen wie: Ohne meinen Kaffee am Morgen darfst du mich nicht ansprechen, möge dein Kaffee stark und dein Montag kurz sein, oder ja, er schmeckt so medium, aber immerhin wirkt er. Also recht häufig wird mit dieser Substanz bzw. mit dem gebrühten Getränk ganz viel Emotionalität verbunden und nicht unbedingt Genuss. Also für mich steht schon mal fest, in meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall Kaffeemaschine. Man wird nämlich immer besucht, gedrückt, geliebt und bekommt den ganzen Tag Aufmerksamkeit. Aber mal im Ernst, Koffein ist die am häufigsten konsumierte pharmakologisch aktive Substanz. Das heißt, würde ich sie jetzt auf einer Skala des ausbleibenden kritischen Hinterfragens einordnen, wäre sie für mich definitiv an der Spitze vor, ja, Marihuana, Alkohol und Nikotin. Also, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Kaffee, aber eben Kaffee als Genussmittel. Ich mag zum Beispiel den vollmundigen Geschmack eines guten Kaffees. Er ist dann für mich eine großartige Belohnung. Und hätte er kein Koffein, dann würde ich ihn wahrscheinlich doppelt so häufig trinken. Aber so bleiben es bei mir meistens so circa 3 Tassen am Tag. Wobei ich zugeben muss, des Öfteren auch mal als Flat White, insofern mit einem Ristretto-Shot und somit auch deutlich stärker. Apropos White. In reiner Form tritt Koffein übrigens als weißes, geruchloses Pulver mit bitterem Geschmack auf. 1895 synthetisierte Emil Fischer erstmalig die Substanz, aber erst im 20. Jahrhundert wurde der Wirkmechanismus dann gänzlich erforscht. Und das, was ihr in Grün- oder Schwarztee vorfindet und als Tein bezeichnet wird, ist übrigens exakt dasselbe. Also es ist Koffein. Man unterschied damals die Namensgebung einfach, weil sich Koffein und Tein unterschiedlich im Körper freisetzen. Das heißt, während Koffein aus Kaffee an einen Chlorogensäure-Kaliumkomplex gebunden ist, der nach der Röstung und Kontakt mit der Magensäure sofort Koffein freisetzt und damit schnell wirkt, ist Koffein aus Tee hingegen an Polyphenole gebunden und wird erst im Darm freigesetzt. Das heißt, die Wirkung setzt dann deutlich später ein und hält auch länger an. Aus diesem Grund erwähne ich zum Beispiel auch mal im Zusammenhang mit Schlaf, dass ihr bei Grüntee noch äußerst mehr darauf achten solltet, diesen nicht mehr am Nachmittag zu trinken. Bevor wir den Mythen aber heute auf den Grund gehen, ist wie immer sinnvoll zu verstehen, wie die Wirkmechanismen überhaupt funktionieren. Sprich, wie wirkt Koffein denn überhaupt auf unseren Körper? Und wie so häufig in diesem Podcast spielen auch hier wieder die Nervenzellen eine wesentliche Rolle. Wie wir gelernt haben, sind sie ja für die Informationsweitergabe im Körper zuständig. So eben auch hier. Die Nervenzellen tauschen also Infos, Botenstoffe aus und verbrauchen dabei Energie. Dabei entsteht Adenosin als Nebenprodukt. Ist Adenosin gebunden, ist das dann ein Signal für die Zelle: Hey, fahr mal ein bisschen runter. Man nennt das auch den negativen Rückkopplungseffekt. Das heißt, je aktiver die Nervenzellen sind, desto mehr Adenosin wird gebildet und desto mehr Rezeptoren werden besetzt. Und die Folge ist dann, die Nervenzellen arbeiten langsamer. Und eine der Aufgaben des Adenosins besteht dann darin, unser Gehirn vor Überanstrengung zu schützen. Das macht es, indem es die Ausschüttung von Neurotransmittern, wie wir zum Beispiel mal mit Noradrenalin oder Dopamin erwähnt hatten, blockiert. Das führt dann dazu, dass sich die Gefäße weiten und folglich unser Blutdruck gesenkt wird. Und außerdem verringert Adenosin beispielsweise auch die Herzfrequenz und triggert unseren Hypothalamus, indem er schlafinduzierend wirkt. So, dann gibt es hier noch einige Xanthine und dazu gehört unter anderem dann Koffein. Und diese Xanthine, die wirken als Antagonisten verschiedener Adenosinrezeptoren. Ich hoffe, das war soweit bündig, um es erstmal in einen ersten Kontext zu knüpfen. Aber ein paar Begrifflichkeiten konnte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Denn Koffein hat so immer eine sehr ähnliche chemische Struktur wie Adenosin und kann aufgrund seiner Ähnlichkeit die gleichen Rezeptoren besetzen, aber, also das ist das große Aber, ohne den Nervenzellen die Botschaft zu schicken, dass sie weniger arbeiten sollen. Und das ist super, denn dadurch bleiben wir länger leistungsfähig. Das heißt, Koffein regt unser Nervensystem an, wir sind wacher, dein Herz pumpt schneller, folglich auch Puls und Blutdruck, unsere Verdauung läuft aktiver und unser Stoffwechsel ebenfalls. Kommen wir hiermit also zu Mythos 1. Kaffee mache wach und leistungsfähig. Jo, ich würde sagen, da können wir erstmal einen Haken hintermachen. Du bist definitiv weniger müde, da dein Herz schneller schlagen wird und kräftiger pumpt, wodurch dein Blut schneller mit Sauerstoff angereichert wird. Es fließt also schneller, da sich die Gefäße erweitern und folglich arbeiten deine Muskulatur und dein zentrales Nervensystem auch besser und effizienter. So wirkt Koffein. Tatsächlich wirkt Koffein so im ersten Moment anregend, indem es nicht pusht, sondern das Gefühl von Müdigkeit unterdrückt. Im Sport nehmt ihr deshalb Koffein übrigens deshalb idealerweise 30 bis 60 Minuten vor der eigentlichen Belastung ein, wenn ihr von diesem Anti-Müdigkeitseffekt Nutzen tragen möchtet. Wie lange die Wirkung von Koffein jetzt aber wirklich anhält, hängt einfach davon ab, wie schnell es dein Körper abbauen kann. Die minimale Wirkungszeit beträgt im Durchschnitt ca. 4 Stunden. Aber schon ab etwa 2 Wochen starken Kaffeegenusses tritt eine Art Gewöhnung ein, da unser Körper sich an die Stimulanz gewöhnt hat und Strategien entwickelt, die Wirkung abzuschwächen. Wenn ihr das umgehen möchtet, dann könntet ihr beispielsweise ab und an einfach mal entkoffeinierten Kaffee trinken. Ja, und dabei sind wir auch schon schnell bei Mythos 2. Kaffee mache abhängig. Darauf antworte ich deshalb mit einem ganz klaren Jein. Also, unbestritten ist, dass der Körper bei ständigem Koffeingenuss einem Gewöhnungsprozess unterzogen wird. Ja, das stimmt. Das ist auch nachzuweisen anhand der Stimulation der Adrenalinproduktion in der Nebenniere. Wer also dauerhaft denselben Effekt wünscht, der müsste theoretisch immer mehr Koffein zu sich nehmen. Körperlich abhängig macht Koffein jedoch nicht, was in der Wissenschaft auch wirklich schon lange Zeit sehr kontrovers diskutiert wurde. Die Gründe für Abhängigkeitsgefühle sind eigentlich dann eher in der menschlichen Psyche zu finden, aber wirklich suchttypische Entzugserscheinungen sind bislang zumindest im Zusammenhang mit Koffeinkonsum nicht zu beobachten. Was wäre nun eine Koffein-Episode ohne Mythos 3? Zu viel Kaffee sei gesundheitsschädlich. Also grundsätzlich ist es unabhängig von einem Gewöhnungseffekt immer sinnvoll, auf eine richtige Dosierung zu achten, um beispielsweise in diesem Fall Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Nervosität, Muskelzittern, Magen-Darm-Probleme oder Kopfschmerzen zu entgehen. Koffein hat aber eine nahezu perfekte Aufnahmerate, 99 bis annähernd 100%. Und als kleiner Orientierungswert kann grundsätzlich eine Menge von 6 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht als unbedenklich eingestuft werden. Wenn wir also eine 70 Kilogramm schwere Person, dann können wir mit einer Zufuhr von ca. 400 Milligramm Koffein pro Tag rechnen, die noch im Rahmen sind. Was entspricht das jetzt? Das sind ungefähr 8 Tassen Kaffee, wenn man von einer handelsüblichen Tasse ausgeht, die fast 125 Milliliter. Die meisten trinken aber nicht diese kleinen Mengen. Also bei einem üblichen 200 Milliliter Cappuccino, wie ihr ihn draußen bestellen könnt, könnt ihr so von 90 Milligramm Koffein ausgehen und bei einem Espresso übrigens auch, also vielleicht ein bisschen weniger, 80 Milligramm. Aber es steckt derselbe Espresso drin. Also mal als Vergleich, so 200 Milliliter Mate-Tee haben auch etwa 80 Milligramm Koffein. Aber wie schon erwähnt, jeder Tee enthält auch Koffein, also pro Tasse circa 10 Milligramm. Also könnt ihr da auf jeden Fall, wenn ihr das möchtet, auch den Tee mitrechnen. Und daneben gibt es natürlich noch zig weitere Koffeinquellen, wie zum Beispiel Guarana, die aber alle denselben Effekt haben. Also wer jetzt weniger Genussmensch ist, sondern nur einen Koffeinkick haben möchte, der nimmt dann gegebenenfalls auch mal Koffeintabletten. Und die sind dann tatsächlich auch wirkungsvoller als der reine Kaffee. Also schon 1 bis 2 Tabletten haben den gleichen Effekt wie eine Tasse Kaffee. Wir nehmen also mit, 8 Tassen sind unbedenklich. Die meisten Tassengrößen entsprechen jedoch eher dem Doppelten. Insofern können wir einfach 4 Tassen als Faustformel betrachten und berücksichtigt dabei natürlich immer, dass verschiedene Kaffeesorten, Zubereitungsweisen und Röstungsvarianten unterschiedliche Koffeinkonzentrationen in die Tasse pumpen. Also wie eingangs erwähnt, wenn ich schon so einen Flat White mit 2 Espressi-Intos habe, dann trinke ich in der Regel maximal noch einen hiervon oder 2 Americano. Wie immer, die Dosis macht das Gift. So, nun sprachen wir hier schon über Tassen und da liegt natürlich Mythos 4 nahe, Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeit. Die allgemeine Auffassung ist ja, Kaffee wirke dehydrierend. Also nach einigen Tassen und dem entsprechenden Mundgefühl plus harntreibender Wirkung mag dieses Gefühl auch seine Bestätigung finden. Aber Koffein wirkt tatsächlich kurzfristig harntreibend, führt demnach auch zum Flüssigkeitsverlust. Wer nun aber regelmäßig Kaffee in gleichmäßigen Mengen zu sich führt, der untersetzt den eigenen Körper einfach auch hier wieder einem Gewöhnungsprozess. Das heißt, die harntreibende Wirkung lässt schlichtweg nach. Und deshalb möchte ich diesen Mythos auch somit widerlegen, denn Kaffee wird selbst im medizinischen Kontext in der persönlichen Flüssigkeitsbilanz mitgezählt. So, nun folgt für Sie ein Exkurs. Ich möchte mal kurz die Brücke schlagen, da wir in diesem Podcast ja nicht nur über Push-Effekte, sondern auch immer über das, wie komme ich denn nun eigentlich wieder runter, sprechen. Und was gibt es da geeigneteres als den Schlaf? Daher möchte ich euch nun eine Kombi vorschlagen, die meisten wahrscheinlich ein bisschen für paradox halten. Den sogenannten Coffee Nap. An der britischen Loughborough University untersuchten Forscher verschiedene Methoden zur Bekämpfung von Schläfrigkeit am Steuer, um Sekundenschlaf zu vermeiden. Und hierzu maßen sie einfach die Hirnströme von Testpersonen in einem Fahrsimulator unter verschiedenen Bedingungen, wie zum Beispiel Pausen einlegen, Einströmen von kalter Luft oder Nickerchen. Und was fanden sie heraus? Dass eine Koffein-Nickerchen-Kombi besser anschlug als Koffein oder ein Nickerchen alleine. Erstaunlich war also, dass der Koffein-Nap die Nachmittagsmüdigkeit nahezu komplett beseitigte und zu einer deutlich verbesserten Fahrleistung beitrug. Was läuft da ab? Mal wieder ist die Erklärung ziemlich simpel, wenn man sie sich einfach nur zunutze macht. Trinkt ihr also einen Kaffee, dann braucht es circa 20 bis 30 Minuten, bis er seine magischen Wirkungen ausbreiten kann. Während dieser Zeit wird dann das Koffein erstmal im Blutkreislauf aufgenommen und dann zum Gehirn getragen. Dann gelangt es zur Blut-Hirn-Schranke, die hier auch schon ein paar Mal fiel, und regt das zentrale Nervensystem an. So, und im zweiten Teil dieses Koffein-Nap-Blockbusters kommen wir dann zum Powernapping. Dass dies einen positiven Effekt auf die mentale Leistungsfähigkeit hat, das wurde bereits in zahlreichen Studien belegt. Es kann aber noch mehr, nämlich deinem Kurzzeitgedächtnis auf die Sprünge helfen. Wenn du dann noch kurz vor deinem Nickerchen einen Kaffee oder etwas vergleichbar unmittelbar Koffeinhaltiges zu dir nimmst, setzt diese stimulierende Wirkung genau dann ein, wenn du wieder aufwachst. Klingt ganz gut, oder? Wie setzt du das jetzt am besten um? Also zeitlich gesehen kannst du natürlich diesen Coffee-Nap jederzeit einbringen, wie es dir passt. Aber wie ihr vielleicht aus der Schlafepisode mitnehmen konntet, wären günstige Zeitpunkte beispielsweise nach dem Mittagessen bzw. am Nachmittag. Stelle also sicher, dass du eine möglichst entspannte Umgebung vorfindest, in der es ruhig ist, du nicht gestört werden kannst und es idealerweise auch nicht zu hell ist. Das kannst du natürlich auch mit ein paar gängigen Hilfsmitteln wie Oropax oder Schlafmaske unterstützen. Vielleicht kennst du ja auch den Ausspruch, man solle einen Schlüssel beim Powernap in der Hand halten. Fällt er dann aus der Hand, wirst du wieder wach. Yo, kann man probieren. Wem das sonst so unsicher ist, der stellt sich am besten einen Wecker, um zu vermeiden, dass er nach 30 Minuten in die erste Tiefschlafphase eintaucht. Also das solltest du unbedingt versuchen zu vermeiden, denn wachst du dann wieder auf, wirst du dich garantiert müder fühlen als zuvor. Also, give it a try. So, jetzt haben wir schon viel über die Positiveffekte von Koffein sowie Grenzwerte gesprochen. Im Leistungssport sprechen wir hierbei auch von Safe Upper Limits. Ja, dann sollte es ja eigentlich auch einen Grund geben, weshalb diese überhaupt existieren. Klar, wir sollten immer unsere toxischen Grenzen kennen. Koffein erhöht aber auch die Produktion des Hormons Cortisol enorm. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als wir über den zirkadianen Rhythmus sprachen und dabei Melatonin und seinen Gegenspieler, das Stresshormon Cortisol, erwähnten. Auch Koffein stimuliert die Nebennierenrinde, die dann mehr Cortisol ausschüttet. Das heißt, ein regelmäßiger Koffeinkonsum kann die Produktion dieses Hormons im Blut mehr als verdoppeln. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Begriff des Stresshormons gar nicht so treffend finde. Cortisol wird zwar bei Anspannung ausgeschüttet, kurzfristig ist die Ausschüttung aber sehr hilfreich und eine Art Schutzfunktion deines Körpers. In Kombi mit dem anderen sogenannten Stresshormon Adrenalin übernehmen diese beiden Hormone nämlich zahlreiche wichtige Aufgaben im Körper. In Stresssituationen bist du dann leistungsfähiger, weil zunächst Noradrenalin und Adrenalin freigesetzt werden und im Anschluss wieder Cortisol. Wirken dann alle zusammen, erhöht dies deine Herzfrequenz und Blutdruck und sie helfen deinem Gehirn beispielsweise dabei, Glucose als Energiequelle auch wirklich zu nutzen. Du bist also aktivierter in sehr anspruchsvollen Situationen, was ja grundsätzlich ein toller Vorteil ist. Problematisch wird es eigentlich erst dann, wenn du chronisch unter Anspannung stehst, da dann nämlich kontinuierlich Cortisol vom Körper freigesetzt wird. Ist also zu viel von diesem Hormon in deinem Körper vorhanden, begünstigt dies einige physiologische, aber auch psychische Krankheiten. Das Hormon kann dann zum Beispiel Areale im Hippocampus schädigen. Das ist der Teil deines Gehirns, der für Lern- und Erinnerungsprozesse verantwortlich ist. In einer Studie des Department of Biological Sciences der Stanford University fand man heraus, dass die Nervenzellen durch das Cortisol quasi überstimuliert werden können und so frühzeitig altern. Es zeigten sich auch da dann Indikatoren dafür, dass die Bildung von neuen Nervenzellen im Gehirn negativ beeinflusst werden kann. Bei der Studie kam es dann bei den Probanden mit einem Cortisolüberschuss zu Gedächtnisverlust und Konzentrationsschwierigkeiten. Und das einfachste Indiz, das wir bei den meisten Menschen wohl in unserem näheren Umkreis beobachten können, sind dann Schlafprobleme bzw. eine deutlich reduzierte Schlafqualität durch einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel. Dann befinden wir uns natürlich wieder schnell in dem auf der Hand liegenden Teufelskreis. Mangelnder Schlaf führt seinerseits dann wiederum zu Stress und die Person kann erneut nicht gut in den Schlaf finden. Und so läuft sich das dann immer weiter, wodurch man sich erneut fragt, warum bin ich gestresst? Diese Fragerei führt erneut zu Stress und das Einschlafen wird behindert. Fühlt ihr euch jetzt hier gerade angesprochen? Hört doch einfach nochmal in die Schlafepisoden hinein. Wie senken wir nun den Cortisolspiegel? Klar, erstmal weniger Koffein kann das schon mal begünstigen. Check also erstmal, ob du darauf sensibel reagierst. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, Trommelwirbel, was wird das wohl sein? Ernährung allgemein. Hier wieder der Hinweis vorab, das sind jetzt begünstigende Faktoren und keine Pauschalaussagen zum Weglassen von Lebensmitteln. Ihr wisst ja, immer pro Rotation und Variation. Manche Lebensmittel können aber, also hier liegt die Betonung auf können, die Ausschüttung von Cortisol beeinflussen. Die Verknüpfung haben wir aufgrund dessen, dass es maßgeblich an der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt ist. Esst ihr beispielsweise vermehrt Gebäck, das viel Zucker enthält, lässt das den Blutzucker und damit auch den Cortisolspiegel in die Höhe schnellen. Je höher der Blutzuckerspiegel steigt, desto mehr Cortisol wird dann zur Regulierung von diesem auch gebildet. Und witzig ist ja eigentlich, dass Menschen häufig dann zu zuckerhaltigen Lebensmitteln greifen, wenn sie sich selbst runterbringen möchten, entspannen möchten. Zum Beispiel die Schokolade oder das Eis am Abend sind dafür ganz gute Beispiele. Zucker löst aber eine erhöhte Cortisol- und Adrenalinausschüttung aus, die bis zu 5 Stunden andauern kann. Ergo, wenn du sensibel dafür bist, äußert sich das zum Beispiel in einer sehr starken Aufgedrehtheit, wenn du dir beispielsweise noch einen Pott Ben & Jerry's am Abend reinziehst. Kenne ich von mir selber auch ganz gut. Aber auch Transfette können den Cortisolspiegel beeinflussen. Die findet ihr sehr häufig in fettigen Lebensmitteln in frittierter Form. Also hier haben wir wieder denselben Wirkmechanismus. Mit steigendem Pegel an Transfettsäuren steigt direkt der Cortisolspiegel. Gehen wir also mal davon aus, dass du jetzt beim Italiener ein Dinner mit Pasta eingenommen hast, anschließend noch ein mächtiges Dessert wie ein Tiramisu isst, gegebenenfalls noch das ein oder andere Glas Wein dazu getrunken hast und abschließend mit einem Espresso, dann hast du schon eine ziemlich gute Basis dafür geschaffen, schlecht einschlafen zu können. Wenn du dem jetzt mal zeitweise entgegenwirken möchtest, dann kann natürlich wieder die Supplementierung von Melatonin helfen. Auch da kurzer Verweis auf unsere Schlafepisoden. So, und dann kommen wir auch wieder direkt zum letzten Faktor für die Beeinflussung des Cortisolspiegels. Numero dos. Was könnte das nur sein? Bewegung. Sport wirkt sich auch hier direkt wieder reduzierend auf den Spiegel aus. Damit meine ich nicht, regelmäßig möglichst hartes und langes Training auszuüben, bei dem ihr an eure Grenzen geht. Dann haben wir genau wieder den gegenteiligen Effekt. Du signalisierst quasi deinem Gehirn damit, dass du vor einer Gefahr fliehst und so werden erneut Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Also halten wir uns eher an einen ausbalancierten und moderaten Sporthaushalt, möchtest du diesen Spiegel senken. Und temporär können dann auch einfach leichte Sportarten wie Wandern, Radfahren oder Yoga von 20 bis 30 Minuten schon recht schnell gute Effekte erzielen, denn sie verbrauchen bereits überschüssiges Cortisol. Also setzt das einfach mal zwischenzeitlich ein und ihr werdet mit Sicherheit einen Anspannungsabfall beobachten dürfen. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein wenig mitnehmen, diesmal in den Koffein- und Cortisol-Kosmos und freue mich, wenn wieder ein paar Anregungen hängen geblieben sind. Insbesondere auch, dass wir Lebensmittel und Stimulantien immer aus einer neutralen Perspektive betrachten sollten und vor dem Hintergrund ihres Nutzens abwägen, ob und falls ja, wie viel wir hiervon konsumieren sollten. Daher betrachtet auch hier wieder den Einfluss auf euren Körper als Ganzes und nicht losgelöst vom Psycho, Umwelt oder anderen Rahmenbedingungen, die euch umgeben. Feedback dürft ihr wie immer im Performance-Postfach lassen. Habt bis dann auf jeden Fall einen fitten Tag. Bis dann!